Unser heutiges Thema, das heißt König Josaphat, große Erweckung mit Hang zu Fehltritten. Also es war nicht so, dass Josaphat völlig ohne Fehler oder Fehltritte gewesen wäre. Darum unser Thema König Josaphat, große Erweckung mit Hang zu Fehltritten. Der bekannte Bibellehrer F.B. Howell sagte seinen Zuhörern: Ich möchte nur wenige Worte sagen. Ich wünsche, ich könnte einen Vorschlaghammer benutzen, habe aber die Sorge, dass ich lediglich einen Hammer habe, um Tapeziernägel einzuhauen. Aber wenn ich einen Vorschlaghammer hätte, würde ich dem Ende des Pfahls, den der Geist Gottes, so hoffe ich, auf eure Herzen und Gewissen gerichtet hat, einen gewaltigen Schlag versetzen. Ich bin überzeugt, sagt Howell, dass in diesen Tagen und wahrscheinlich auch zu jeder Zeit in der Geschichte der Versammlung, da meint er die Gemeinde damit, nichts einen größeren Schaden angerichtet hat als unheilige Verbindungen. Manche von uns, die unbeschwerte, freundliche, liebenswerte Leute sind, finden es manchmal ziemlich schwierig, ein bestimmtes kleines Wort zu formulieren, das ohne Frage für die Mehrheit der Leute das schwierigste aller Wörter ist, obwohl es nur aus 4 Buchstaben besteht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was er meint. Es kommt gleich ein schwieriges Wort, das nur aus 4 Buchstaben besteht. Er sagt weiter: In der Geschichte jedes Mannes und jeder Frau gibt es Zeiten, wo es sie bei diesem Wort mehr kostet, es fest und bestimmt herauszubringen, als bei jedem anderen Wort im Wörterbuch. Und dieses kleine Wort heißt Nein. Nein. Und er fragt weiter: Hattest du auch eine solche Zeit in deinem Leben, wo dir dieses Wort auf der Zunge lag, du aber das Gefühl hattest, es nicht sagen zu können? Der Geist Gottes hat es dir klar gezeigt, dass genau dieses Wort jetzt gesagt werden müsste. Und genau dieses Wort hätte auch Josaphat in diesem kritischen Augenblick sagen müssen, als er sich mit verkehrten Bündnissen eingelassen hatte. Es gibt heutzutage Christen, die, was ihre Frömmigkeit und ihr persönliches Leben betrifft, untadelig sind. Und doch hat sie der Teufel in unschriftgemäße Verbindungen verwickelt. Er weiß, dass eine direkte Versuchung möglicherweise fehlschlägt. Und deshalb bemüht sich der Teufel, über die Flanke anzugreifen durch Verbindungen, die sie in eine falsche Position führen und ihr Zeugnis für den Herrn praktisch ungültig machen. Soweit F.B. Howell. Und im Laufe der Zeit erkennt er schon, warum ich diese Einleitung so gewählt habe von F.B. Howell. Ja, denn gerade in dem Leben von Josaphat sehen wir, wie problematisch und auch wie unselig es sein kann, wenn man in diesem Leben verkehrte Bindungen eingeht. Das können wir gerade bei diesem großen König sehr deutlich erkennen. Für unser persönliches Leben als Kinder Gottes können wir vieles auch von dem Leben von Josaphat lernen, wie letztendlich von allen Königen. Wenn wir uns mit dem Leben von dem König Josaphat befassen, so bewegen wir uns in der Zeit von 870 bis 845 vor Christus. 1000 vor Christus war Salomo und jetzt sind wir schon 870 bis 845 vor Christus. Josaphat ist der Sohn des Königs Asa, mit dem wir uns letzte Woche befasst hatten. Asa, es war auch ein wunderbarer Mann. Der hat so wunderbare Anfänge mit Gott gemacht und auch als König, er war ein großer Reformer. Und er hatte einen Großteil des Götzendienstes, der damals in Juda ansässig war, buchstäblich ausgeräumt, ja, weggeräumt, niedergemacht. Und Asa war nicht nur ein großer Reformer, sondern er war auch ein großer Beter. Allerdings fand man das in seinem späteren Leben, also wo er dann wahrscheinlich höheren Alters war, nicht mehr so sehr bei ihm. Vielmehr handelte er später wieder seine Feinde aus eigener Klugheit heraus, hat etwas selbstmächtig gehandelt und nicht sich so sehr im Gebet dem Herrn hingegeben. Und das wurde ihm letztendlich zum Fallstrick und vor Gott war es zum Schluss auch eine Torheit. Schade. Und wir lernen eben gerade auch von Asa, wie wichtig es ist, nah bei dem Herrn zu bleiben und nicht eigenmächtig irgendwelche Dinge zu tun und den Herrn nicht mit einzubeziehen. Und doch wird Asa bis heute zu den 5 jüdischen Erweckungskönigen gezählt. Asa war der erste Erweckungskönig in Juda. Und so auch sein Sohn Josaphat, mit dem wir uns heute befassen. Er ist einer von den 5 großen Erweckungskönigen von Juda. Und so kommen wir zu unserem ersten Punkt heute Morgen, und zwar Josaphat, ein Erweckungskönig. Josaphat, ein Erweckungskönig. Wer gehörte noch zu den Erweckungskönigen? Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal damit befasst, vielleicht habt ihr das auch noch gar nie so gelesen oder herausgefunden. Weitere Erweckungskönige waren auch Joas, auch Hiskia und auch Josia. Insgesamt sehen wir 20 Könige in den Chronikabüchern, 20 Könige in den Chronikabüchern von Juda. Aber 5 sind sehr herausragend. 5 sind die sogenannten Erweckungskönige und das ist Asa, Josaphat, Joas, Hiskia und Josia. Und wie gesagt, heute geht es zu Josaphat. Und Josaphat, ich denke, das war einer von denen, die das Königtum erst angetreten hatten, als er in einem gewissen Alter war, schon wo eine gewisse Reife da war. Josaphat wurde nämlich erst mit 35 Jahren König und regierte dann 25 Jahre lang das Südreich, also Juda. Und 35, da ist man schon einigermaßen in einem Alter, wo man manches besser abschätzen kann, als wenn man mit 7 Jahren schon König wird. Und das gab es eben auch. Das ist dann schwierig. Aber was für eine Wohltat ist das, gerade auch in den Königbüchern, zum Beispiel 1. Könige 22, Vers 43 von Josaphat zu lesen, wo es da heißt, und er wandelte durchaus in den Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon, indem er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und hier in 2. Chroniker, Kapitel 17, wer aufgeschlagen hat, kann gerne mal mit reinschauen, die Verse 3 bis 5, da lesen wir, und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, sondern den Gott seines Vaters suchte er und wandelte in seinen Geboten und tat nicht wie Israel, also das Nordreich. Darum bestätigte ihm der Herr das Königtum. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, so dass er viel Reichtum und Ehre hatte. Also anhand von diesen Versen, da lesen wir schon, Josaphat war ein Mann Gottes. Und er suchte nicht irgendwelche Götzen auf oder verharrte auch nicht im Götzendienst, sondern er wandelte in den Wegen, wie es hier in Vers 3 heißt, seines Vaters David. David war nicht direkt sein Vater, aber David war eigentlich das Vorbild für alle Könige. Man könnte mehr von dem geistlichen Vater sprechen. Oder dem Vater der Könige. Und es scheint uns ohnehin sehr interessant, dass sämtliche Könige hier in diesem Buch an Davids Wandel gemessen werden. Ob die Könige so gewandelt sind wie David oder nicht. Das ist schon gewaltig, wenn David hier immer wieder zum Maßstab gemacht wird. Und wir wissen es, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So wird er auch in der Schrift genannt. Und auf dem Königtum Davids, da liegen bis heute noch unbegreiflich große Verheißungen drauf. Selbst Jesus Christus nennt sich ein Thronfolger Davids, des Königs, ja, von Juda, aber David war ja König über ganz Israel und der Jesus wird es auch wieder sein. Aber auf dem Königtum Davids liegen ganz große Verheißungen, die sie in Zukunft noch erfüllen werden. Und wir wissen es, David, der war auch nicht vollkommen. So lesen wir dennoch an einigen Stellen in den Büchern der Könige und Chroniker, dass David gänzlich mit Gott wandelte. Es wird ihm immer wieder ein gänzlicher Wandel mit Gott zugeschrieben. Natürlich wird er der eine oder andere fragen, ja, was war denn dann mit den Geschichten mit Bathseba und mit dem Uriah und was da alles war? Diese Frage ist mir in dieser Woche auch begegnet. Natürlich hat David auch verkehrte Sachen getan, das wollen wir nicht ausklammern. Aber wenn die Sünde durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit vergeben wurde, dann wird sie nicht ständig wiederholt und hier wieder erwähnt. Und David ist auch über diese Sünde hinaus mit Gott gewandelt. Er hat nachher viel schlimme Dinge erfahren müssen, aber ist nie von Gott gewichen. Wie wunderbar ist es nun zu lesen, dass auch ein König Josaphat, dieser König, mit dem wir uns heute befassen, auch in den Wegen Davids wandelte. Und das sind natürlich, ist die Treue und die Hingabe, ja, das herzensmäßige Ausrichten zu Gott gemeint. Und natürlich wandelte Josaphat auch in den Wegen seines Vaters Asa. Von ihm wird das Schlechte jetzt auch nicht mehr erwähnt. Aber vordringlich war Asa auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und sicherlich wurde dem Josaphat sein Vater Asa anfänglich auch zu einem großen, großen Vorbild, weil Asa war echt ein Reformer. Er hatte in seinem Vater ein großes Vorbild in Bezug auf das Leben mit Gott und in Bezug auf die Ausrichtung zu Gott hin. Ja, und da sieht man schon, was eigentlich Väter, natürlich auch Mütter oder auch Großväter für ihre Kinder, für die eigenen Kinder, aber womöglich auch für die Enkelkinder, für ein großes Vorbild hinterlassen können, wenn sie nah mit Gott wandeln und ein Leben nach seinem Willen führen. Da können Kinder und Kindeskinder schon in Fußstapfen hineingeraten, die ihnen ein Leben lang zum Segen werden. Wenn nur die Väter und die Großväter auch mit dem Herrn gehen, was für ein Segen. Natürlich sind die Mütter und Großmütter auch damit gemeint. Bei Josaphat war es so. Auch führte Josaphat die angefangenen Reformen seines Vaters Asa im Lande Juda fort. Er ging in die Fußstapfen seines Vaters und machte weiter mit den Reformen. Und damit kam er auch ganz der Bedeutung seines Namens nach. Denn was bedeutet Josaphat? Josaphat bedeutet, Jahwe schafft Recht. Und es hat mit Reformen zu tun. Jahwe schafft Recht. Beziehungsweise in Josaphat liegt auch die Bedeutung richten oder Recht verschaffen. Und dem Josaphat ging es um die Sache Gottes. Ihm ging es um Gottes Recht. Und von Anfang an lesen wir hier in Vers 2, dass er sein Königreich befestigte. Denn er legte Kriegsfolge in alle festen Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Also Asa hat den Anfang gemacht und Josaphat legte nach. Und Josaphat wurde mächtig. Doch an dieser Stelle nochmals die Frage, was war das Geheimnis seiner Macht? Was war denn das Geheimnis seiner Macht oder seines immer mehr Mächtigwerdens? Das Geheimnis war ganz einfach. Es lag darin, dass er dem Herrn anhing. Das war sein Geheimnis. Und dadurch hat ihn Gott emporgebracht. Ja, er bekam sogar von ganz Juda Geschenke, haben wir gerade gelesen, worin er viel Reichtum und Ehre hatte. Und in Vers 6 lesen wir, und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig war, da tat er die übrigen Höhen und die Ascheren aus Juda hinweg. Also wir sehen hier, da stand scheinbar noch viel Zeugs rum, was dem Götzendienst diente. Und Josaphat musste sich zuerst noch mehr Mut schaffen in den Wegen des Herrn. Aber da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig war, da tat er jetzt die übrigen Höhen und Ascheren aus Juda hinweg. Was so ein Segen auch für die Zeit damals. Ja, und wohl ist es schon so, dass das Hinwegtun von Götzen und von verkehrten Anbetungsstätten letztendlich sogar mehr Mut benötigt, als Städte zu befestigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich schon. Warum? Denn wenn man solche Gegenständen wie die Höhen, die Ascheren hinwegtut, dann nimmt man auch dem Volk was weg. Und das Volk hatte scheinbar noch vielfach ihr Herz daran gehängt. An die Höhen und an die Ascheren. Und dann kann es Probleme geben. Und schließlich ist es ja auch so, dass über Götzen und falsche Anbetungsstätten der Gegenspieler Gottes und seine Dämonen wirksam sind. Wenn man heute ein Bild aufstellt oder irgendein Götzenbild, irgendwas, was zur Anbetung, wo vor der Mensch niederkniet oder was er anbetet, wo er halt denkt, da ist, kann ich irgendeine Hilfe erfahren oder irgendetwas, da schleicht sich der Teufel ein. Da hat er die besten Möglichkeiten, die Menschen zu verführen. Seine Dämonen sind wirksam und die Menschen werden an diese Dinge gebunden. Sie werden gefesselt und sie kommen ja fast nicht mehr los davon. Und so ist es ja auch bis heute in unserem Land geblieben. Ist ja nicht viel anders. Wie viele Menschen hängen heute ihren Glauben an irgendwelche Gegenstände oder Figuren? Aber das ist eben nicht der lebendige Glaube, das sind Götzen. Das ist Götzendienst. Und das ist Gefangenschaft auch im Götzendienst. Und wie schlimm muss das für den lebendigen, für den wahren Gott sein, wenn er nicht die Anbetung bekommt, sondern irgendwelche Götzen angebetet werden. Josaphats Herz wurde in den Wegen des Herrn mutig und er führte die Reformation seines Vaters Asa fort. Doch er tat nicht nur die verkehrten Gegenstände und Götzen hinweg, sondern er sorgte auch dafür, dass das Volk zum wahren Gottesdienst und zur wahren Anbetung hingeführt wurde. Und das war auch ganz wichtig. Denn wir sehen in unserem Text, dass er sämtliche Fürsten, Leviten und Priester unter das Volk sendete, um das Volk in den Wegen des Herrn zu lehren. Wunderbar. Wir lesen hier in 2. Chroniker, Kapitel 17, in den Versen 7 bis 9. Und im dritten Jahre seiner Regierung sandte er seine Fürsten, den Benchrael, den Obadja, den Zacharia, den Netanael und den Machaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollen. Dann in Vers 8, und mit ihnen die Leviten, Semaja, Netanja, Sebadja, Ashael, Semiramot, Jonathan, Adonja, Tobia und Top-Adonja, die Leviten. Und mit ihnen noch Elisama und Joram, und das waren die Priester. Und in Vers 9 lesen wir, und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich. Sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Ich denke, das hat es vorher noch nie gegeben, so etwas. Dass das ganze Volk so gelehrt worden ist, dass solche Leute, die das Wort und das Volk bringen konnten, ausgesendet wurden von einem König. Welch eine wichtige Sache, die der König Josaphat hier veranlasste. Ganz sicher wusste er, wenn das Volk Gottes Willen hört, wenn sie im Gesetzbuch gelehrt und unterrichtet werden, ja, wenn sie unterwiesen und geschult werden, so werden sie aller Wahrscheinlichkeit in den Wegen Gottes wandeln, wenn sie sich nicht ganz dagegen sträuben. Aber sie müssen unterwiesen werden, sie müssen wissen, um was es geht, was richtig und was falsch ist vor Gott. Und letztendlich gehorchte Josaphat auch nur dem Worte Gottes nach 5. Mose 6, Vers 7, 6 bis 7, 5. Mose 6, Vers 6 bis 7, wo es heißt, dies sind die Gebote, Satzungen und Rechte, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt im Lande, dahin ihr zieht, um es einzunehmen. Und genau da waren sie ja. Sie waren ja im Lande Kanaan, ja in Juda. Dass ihr sie tun sollt im Lande, dahin ihr zieht, um es einzunehmen. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und beobachtest alle seine Satzungen und Gebote, die ich dir gebiete, und du deine Kinder und deine Kindeskinder alle Tage deines Lebens, auf dass du lange lebest. Ja, das hat Mose geboten. Und Josaphat hat wahrscheinlich das aus den Mosebüchern entnommen und hat jetzt sämtliche Leviten, Fürsten und Priester ausgesandt, um das Volk zu lehren. Und prinzipiell ist es ja bis in unsere heutige Zeit so geblieben. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Menschen von verkehrten Dingen, von verkehrter Religion oder von verkehrter Konfession wegzuholen, sondern sie müssen auch letztendlich in Gottes Wort unterwiesen werden. Sie müssen gelehrt werden, sie müssen geschult werden. Was nützt dich, wenn ich jemandem irgendeine Figur wegnehme, die er in der katholischen Kirche anbetet oder verehrt, wenn letztendlich die Lücke nicht gefüllt wird? Eigentlich muss zuerst die Lücke gefüllt werden, dann fliegt der Götze raus. Eine Umkehr oder eine Bekehrung eines Menschen zu Gott, das ist erst der Anfang. Aber das ist noch lange nicht der Auftrag, damit ist noch lange nicht der Missionsauftrag erfüllt. Denn dann kann es ja erst in Gottes Wegen vorangehen. Die Bekehrung muss stattfinden, aber dann muss es Schritt für Schritt weitergehen. Wie lautet der Missionsbefehl unseres Herrn Jesus? Kennt ihn alle, Matthäus 28, 19 und 20. Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe, ich der Herr. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das Lehren und Unterweisen in den Wegen Gottes ist für Gott ganz wichtig. Unser Herr Jesus hat es uns vorgemacht und ihm und diesen Auftrag hat er uns hinterlassen. Frage, was hat er denn selbst getan, als er selbst hier auf dieser Erde war? Was hat Herr Jesus die ganze Zeit getan, als er den öffentlichen Dienst angetreten hatte? Wir haben genügend Stellen, eine möchte ich herausziehen aus Matthäus 9, Vers 35, da heißt es, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Gut, jede Krankheit und jedes Gebrechen heilen, das war einfach ein Zeichen, dass er der Messias ist. Wobei Gott auch heute noch heilen kann, das ist keine Frage. Aber vordringlich stand die Lehre, das Wort Gottes. Es musste unters Volk. Bei unserem Herrn Jesus hatte das Wort Gottes immer Vorrang. Und ganz ähnlich war es bei König Josaphat. Sonst hätte er diese Menschen nicht auf den Weg geschickt, unterrichte das Volk. Er wusste, das Wort muss unter das Volk. Das Wort Gottes hatte großen Vorrang. Und das Wort Gottes wurde in ganz Juda gelehrt. Und das Volk wurde stark durch das Wort. Es ist dann schon sehr erstaunlich, was wir hier in 2. Chroniker 17, Vers 10 lesen, wo es hier heißt, und die Furcht des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, so dass sie nicht wieder Josaphat stritten. Die waren ja schnell bei der Sache, Krieg zu führen. Aber jetzt hat sie Furcht überfallen, weil hier das Wort Gottes gelehrt wird und das Volk in Gottes Wort stark wird. Und Gott hatte durch sein Wort mächtig gewirkt. Und das Wort ist ja heute Gottes Kraft für jeden, der da glaubt. Ja, wir gehen jetzt so stückweise hier durch den Text. Und in den Versen 11 bis 13, da lesen wir, dass sogar die Erzfeinde Israels, muss man sich mal vorstellen, das war fast wie zu den Zeiten Salomos, die Erzfeinde Israels brachten dem Josaphat Geschenke. Da muss schon eine große Hochachtung da sein. Lesen wir Vers 11. Man brachte Josaphat Geschenke von den Philistern und Silber als Tribut. Und die Araber brachten ihm Kleinvieh, 7.700 Widder und 7.700 Böcke. Vers 12. Also nahm Josaphat zu und ward immer größer. Und er baute Burgen und Vorratsstädte in Juda. Und er hatte viel Vorrat in den Städten Judas und zu Jerusalem streitbare Männer, tapfere Helden. Da waren super Leute. unter seinem Heer streitbare, zwar starke und tapfere Leute. Und Josaphat hatte ein großes Heer mit tapferen und streitbaren Männern, ja, mit Helden. Und bis dahin ist es einfach ein Wunder in unseren Augen, welch ein herrliches Reich Josaphat hier aufrichtete. Ja, er hat es nicht alles selber vollbracht, sondern Gott war einfach mit ihm und Gott hat es so gegeben. Und auch wie viel Reichtum und Ehre er empfangen hatte und wie viel Macht er jetzt inzwischen hatte. So viel zu unserem ersten Punkt, Josaphat, ein Erweckungskönig. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und da kommt eine einschneidende Sache auf uns zu, nämlich der zweite Punkt heißt Josaphats großer Fehltritt durch ein falsches Bündnis. Ja, ihr lieben Freunde und Geschwister, auch wenn man ganz mit Gott geht und vielleicht auch von Gott reichlich gesegnet worden ist, so heißt es noch lange nicht, dass man bis zum Ende seines Lebens von Fehltritten bewahrt bleibt. Das wäre eine Einbildung, wenn man so denkt. Man muss immer auf der Hut sein. Denn wenn Satan nicht frontal angreift, dann kommt er vielleicht durch die Hintertür herein. Und das sieht vielleicht anfänglich so angenehm aus. Aber er weiß, wie er selbst die mächtigsten Könige verführen kann. Und er weiß auch, wie er dich und mich durch die Hintertür zu Fall bringen kann. Und das nicht nur, wenn wir in Schwachheit sind. Ja, in Schwachheit, meine ich, ist es besonders, dass uns Satan angreift. Aber er kann durchaus durch die Hintertür hereinkommen, wenn wir uns sehr selbstsicher sind. Auch Stolz kann uns zum Fallstrick werden. Oder wenn wir denken, ja, uns passiert schon nichts. Nicht umsonst heißt im Neuen Testament, wer dünkt zu stehen, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, Vers 12. Und wir sehen, dass der Josaphat hier auf ganz verkehrte Dinge hereingefallen ist. Nämlich er hat sich mit dem König von Israel, also mit dem König des Nordreiches, das war ja gespaltene Nation, Süd- und Nordreich, er hat sich mit dem gottlosen König des Nordreiches eingelassen. Ja, er hat sich sogar mit ihm verschwägert. Und gerade auch Verheiratungen oder Zusammenschlüsse mit Ungläubigen, vielleicht wenn man zu enge Freundschaften hat, oder mit Ungläubigen gemeinsame Sache in Geschäften macht, Geschäftspartner als Ungläubige hat, das mag manchmal so gut aussehen. Ich denke, ja, das geht schon, das läuft schon, dem kann ich vertrauen und das passt. Aber der Ungläubige wird niemals so denken wie ein Gläubiger. Und der Ungläubige wird eher den Gläubigen ruinieren, bevor der Ungläubige irgendwie zu Gott umkehrt. Erst gestern habe ich in der aktuellen Ausgabe von Topic gelesen, dass der Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes Anfang Februar dieses Jahres mit dem katholischen Kardinal Marx, der ja hier in München ist, zusammen nach Rom gereist ist, um den Papst zu besuchen. Und wie es in dem Bericht heißt, um Ausschau für gut Wetter zu halten, für eine fortschreitende ökumenische Annäherung zwischen Protestanten und Katholiken zu suchen. Und da fragt man sich schon, wo will der Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes die vielen Kinder Gottes hinführen, die im Gnadauer Gemeinschaftsverband sind? Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, mir schon, weil die auch mehr in Baden-Württemberg auch zu Hause sind. Wo will der Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes die vielen Kinder Gottes hinführen, welche in diesem Verband sind, wenn er die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche, ja mit dem Papst sucht? Biblisch gesehen ist es eigentlich ein Wahnsinn, was dieser Mann tut. Und liebe Freunde und Geschwister, solche Aktionen, die sprechen vollkommen gegen Gottes Wort. Da kann Gott nicht mitgehen. Denn Gottes Wort sagt schließlich in 2. Korinther 6, Vers 17, darum gehet aus von ihnen, mein Volk, und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Also Kinder Gottes, sie müssen irgendwo einen Schnitt machen, sie müssen irgendwo gesondert sein. Man kann nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen machen. Schon gar nicht auf geistlicher Ebene. Das ist ja das, was die Bibel geistliche Hurerei nennt, was dieser Mann tut. Schlimm für Gott. Und Gott eifert für die Seinen, er eifert für sein Volk. Der Gläubige sollte sich unter keinen Umständen, das zeigt die Bibel, unter ein ungleiches Joch stellen lassen. Gläubig und ungläubig sind zwei Paar Stiefel, das passt nicht zusammen. Der Gläubige soll keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen machen. Das geht nicht, das ist widersprüchlich nach der Bibel, das will Gott nicht. Weder persönlich, noch als Gemeinde. Und wie traurig ist es, wenn wir da in 2. Chroniker 18, Vers 1 jetzt lesen, was Josaphat getan hat. Josaphat, der hat keine Feinde um sich herum gehabt, vielleicht ist ihm im Laufe der Zeit langweilig geworden, wir wissen es nicht, oder hat sich so selbstsicher gefühlt. Jedenfalls lesen wir nun, als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, verschwägerte er sich mit Ahab. Trauriges Kapitel. Jetzt lässt er sich mit dem gottlosen König des Nordreiches ein, mit dem gottlosen König Ahab. Wer schon mal sich mit Elia befasst hat. Elia hat als Prophet die ganze Zeit Probleme gehabt mit diesem Ahab. Und der Josaphat lässt sich mit diesem König als Familienbande ein. Es heißt in 1. Könige 21, Vers 25 von Ahab, gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, Übles zu tun vor dem Herrn. Wozu sein Weib Isebel ihn überredete. Ja, seine Frau Isebel, die war auch an vielem beteiligt. Ahab hat im Nordreich über seine Frau Isebel einen furchtbaren Baalskult aufgerichtet und diente somit nicht Gott, sondern auf Deutsch gesagt dem Teufel. Er diente nicht Gott, sondern Satan. Und irgendwie hatte das sich alles so scheinbar nett angesehen, dass da wahrscheinlich der Ahab auf den Josaphat zugekommen ist, irgendwie Freundschaft geschlossen und dann kam es zur Verschwägerung. Irgendwie hatte Josaphat diese Gefahr nicht gesehen, sondern er hat es einfach bewilligt, dass sein Sohn, der Joram, die Tochter des Königs Ahab zur Frau nahm. Und das war die Athalia. Wo diese Sache dann später gelandet ist, was das für Folgen für Juda, für das ganze Volk Juda mit sich brachte, das ist beinahe unbeschreiblich. Das lesen wir dann in den Folgekapiteln. Denn sein Sohn, also der Sohn Josaphats, der Joram, der war später völlig gottlos. Der ist überhaupt nicht in den Wegen seines Vaters gewandelt. Er wurde später König und führte solch einen gottlosen Wandel, dass ihn Gott wegnahm. Und dann geschah noch Schlimmeres. Dann hat sich nämlich genau seine Frau, diese Athalia, auf den Thron Judas gesetzt und wurde Königin in Juda. Über etliche Jahre wurde das Land dermaßen geschwächt, weil kein richtiger König da war, sondern eine gottlose Königin. Das hat aber Josaphat in die Wege geleitet, muss man sich mal vorstellen, was das für die kommenden Generationen bedeutet hat, bis es dann mal wieder einigermaßen in die richtigen Spuren kam. Es hat gewaltige Auswirkungen, manche Dinge oder manche Verbündnisse, die man heute legt. Jetzt sind wir hier noch bei Josaphat. Josaphat hatte sich nicht nur mit Ahab verschwägert, sondern es kommt noch schlimmer. Sondern er ließ sich auch von Ahab eines Tages zu einem großen Fest einladen. Wir wissen nicht, ob sie nachträglich die Hochzeit gefeiert hatten von ihren Kindern. Wohl eher nicht, das hat wahrscheinlich alles im Voraus stattgefunden. Aber Ahab hat den Josaphat und seine ganze Gefolgschaft zu einem großen Fest eingeladen. Und Ahab hatte da schon etwas im Hinterkopf. Jedenfalls hatte Ahab extra viele, viele Schafe und Rinder schlachten lassen für das große Fest, um Josaphat sehr wohl aufzunehmen und ein großes Fest miteinander zu feiern. Und dass sich Josaphat mit seinem Gefolge wohlfühlen sollte. Interessant heißt es, dass es hier in 2. Chroniker 18, Vers 2 heißt, und nach etlichen Jahren zog Josaphat zu Ahab hinab nach Samaria, also wo er eingeladen wurde zu diesem Fest. Natürlich ging es von Juda, ja von Jerusalem nach Samaria hinab. Das war auch geografisch so. Aber das hat auch eine tiefe geistliche Bedeutung, diese Aussage. Da zog Josaphat zu Ahab hinab nach Samaria. Und genauso wie er hinabgegangen ist, buchstäblich, genauso ging es auch geistlich mit ihm abwärts. Denn er ließ sich jetzt mit Dingen ein, mit denen er hätte sich niemals einlassen sollen. Dieses weitere Fest, aber auch die Hochzeit vorher, waren beinahe mit einem tödlichen Preisschild für den König Josaphat versehen. Denn der gottlose Ahab hatte mit Josaphat einen Plan. Er wollte sich mit Josaphat weiter verbünden und mit ihm in den Krieg gegen Ramoth ziehen, um Ramoth von den Syrern zu befreien. Und er fragte den Josaphat, und Josaphat ließ sich im Rahmen dieses Festes darauf ein. Und wisst ihr, was Josaphat zu Ahab sagte, als Ahab ihn fragte: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead hinaufziehen? Es ist ja kaum zu fassen, was Ahab zu ihm sagte. In Vers 3 noch am Ende. Josaphat sagte zu Ahab: Ich will sein wie du. Ich will sein wie du. Und mein Volk wie dein Volk. Und ich will mit dir in den Krieg. Das ist schon sehr erstaunlich. Solch ein König der Erweckung, solch ein König, der sich so auf Gott ausgerichtet hatte, der sicherlich auch sehr selbstsicher war. Aber hatte Josaphat überhaupt gewusst, was er denn da sagt? Ich will sein wie du, sagt er zu Ahab. Das heißt ja so viel wie: Ahab, ich will mich auch so verhalten wie du. Ich will auch so gottlos leben wie du. Und mein Volk soll auch so einen Götzenkult betreiben wie du oder wie dein Volk. Was für eine fatale Aussage. Was für ein fataler Fehltritt, was für ein furchtbares Bekenntnis. Wir wissen nicht, ob Josaphat Furcht hatte vor Ahab. Ein wenig Menschenfurcht kann ja auch sein. Vielleicht wollte er aber auch menschlich gesehen gut vor Ahab dastehen. Und da stellte schnell mal Gott und alles andere in den Hintergrund, um nur einfach vorne zu glänzen vor den Menschen. Ja, Gott kommt später wieder, aber jetzt ist Ahab dran und jetzt möchte ich sein wie er. Ich mach mich ihm angenehm. Obwohl Josaphat das niemals nötig gehabt hätte. Er war ja der starke König Judas. Ahab war bestimmt nicht so mächtig wie Josaphat. Aber wie schnell kann es dazu kommen, dass man einfach auf Menschen eingeht, auf den Willen von Menschen und nicht mehr an den Willen Gottes denkt? Oder auch, dass man Menschen gefallen will und man genau in dem Zeitpunkt völlig Gott missfällt und jetzt endlich auch Gott und Gottes Sache verleugnet. In Vers 5 lesen wir dann, dass Ahab 400 Propheten hatte. Ja, es hat zunächst den Anschein, als ob sie Propheten des Herrn wären, aber wahrscheinlich waren sie nicht Propheten des Herrn, sondern Propheten des Baal. Zumindest lesen wir dann in Vers 20, dass in ihnen ein Geist der Lüge am Werk war. Ja, und das ist auch bis heute. Auch bis heute sind viele falsche Propheten ja ein Lügengeist in die Welt ausgezogen. Das sagt auch 1. Johannes 4, Vers 1. Doch all diese 400 Propheten, sie sprachen sich dafür aus, dass diese beiden Könige nach Ramoth in den Krieg ziehen sollen. Aber interessant, dass bei dem Asaph irgendwie noch so ein Gespür da war, dass da irgendwas faul sein könnte in dieser Geschichte. Irgendwie hat ihm noch das Gewissen angetippt, vielleicht hat Gott an ihm gearbeitet. Und er fragte den Ahab: Hey Ahab, ist denn da nicht noch ein Prophet des Herrn hier bei dir im Land? Es hätte durchaus auch der Elia sein können, aber wir wissen nicht, warum hier jetzt nicht Elia ins Bild tritt. Ahab wusste zumindest zunächst von dem Michaja. Doch der Michaja, der hat ihm nicht immer so schöne Sachen gesagt. Und hat er gesagt: Dieser Mann, der sagt mir nichts Gutes. Am liebsten würde ich ihn gar nicht holen. Doch Josaphat bestand darauf und dann ging Ahab drauf ein und sagt: Ja gut, dann holen wir ihn. Aber Michaja hatte im Sinne Ahabs wiederum nichts Gutes verkündigt. Er hat gesagt: Ihr könnt hinaufziehen, aber du Ahab, du wirst nicht mehr im Frieden zurückkehren. Ja, und weil er das gesagt hat, hat ihn dann der Ahab ins Gefängnis gesteckt und ihn mit Wasser und Brot speisen lassen. Ja, und der Ahab, der war nicht dumm, der war sehr schlau. Er sagt dann in Vers 29, du Josaphat, ich will verkleidet in den Krieg ziehen. Ich verkleide mich, du aber bleibe mit deinen Kleidern im Krieg. Und der König von Israel verkleidete sich und sie zogen in den Kampf, nach Vers 29. Doch interessant war, dass der Feind, also der König von Syrien, seinen Obersten über seine Wagen ausdrücklich geboten hatte, ihr sollt weder gegen Kleine noch Große streiten, sondern allein gegen den König von Israel. Das ist natürlich jetzt ganz normal, wenn sich der König von Israel aber als ein Krieger verkleidet hatte. Und Josaphat war mit seinem Königsgewand unterwegs, dass jetzt auf Josaphat losgegangen sind. Und sie zogen tatsächlich jetzt gegen Josaphat zum Einzelkampf. Und wisst ihr, diese Sache hätte ihm jetzt beinahe das Leben gekostet. Das hat ihm sein Bündnis eingebracht. Beinahe hätten sie ihn getötet. Doch Josaphat schrie, und wohl schrie er vor allem zum Herrn, und tatsächlich der Herr half ihm in seiner Not. Ja, und der Herr lockte die Syrer von ihm weg. Können wir uns vorstellen, wie es dem Josaphat gegangen ist? Dem ist sicher nur noch das Herz so gepocht und er wusste gar nicht, wie das jetzt alles zugegangen ist. Doch inzwischen wurde Ahab von einem Pfeil getroffen, von den Syrern, und er war verwundet auf seinem Wagen. Wohl hat es dann schon Gott so zugelassen. Und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs auf seinem Wagen, der gottlose Ahab. Und daran sehen wir wiederum, dass der Prophet des Herrn, der Michaja, die Wahrheit gesagt hatte. Nämlich, dass Ahab nicht mehr im Frieden heimkehren wird. Und das ist immer wieder das Schöne, dass wir uns merken dürfen, Gottes Wort wird immer Recht behalten. Auch wenn man es anfangs gar nicht so wahrnimmt. Oder wenn man es nicht so hören will. Aber Gottes Wort wird immer Recht behalten. Vielleicht bist du auch schon über Gottes Wort hinweggestiegen und hast ganz andere Dinge getan. Vielleicht auch ganz bewusst. Verkehrte Dinge. Dich auf verkehrte Dinge eingelassen. Wenn du aber ein Gotteskind bist, dann kann es sein, dass du schon von Gott in solche Situationen geführt worden bist. Dass du am Ende froh warst, dass du gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen bist, ähnlich wie Josaphat. Und das ist kein Spiel, wenn man bewusst das Wort Gottes übersteigt. Allerdings kam anschließend auch zu Josaphat ein Prophet. Gott hatte jetzt auch dem Josaphat was zu sagen. Nämlich zu ihm kam Jehu. Und Josaphat musste sich einen Tadel anhören. 2. Chroniker 19, Vers 2 und 3. Hier heißt es, und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm, also Josaphat, entgegen und sprach zum König Josaphat, solltest du also dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist der Zorn des Herrn wieder dich entbrannt. Vers 3, aber doch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Ascheren aus dem Lande ausgerottet und dein Herz darauf gerichtet hast, den Herrn zu suchen. Also alttestamentlich war es ja nicht so, dass man seine Feinde jetzt direkt lieben sollte, wie bei uns im Neuen Testament. Solltest du also den Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Und weil Josaphat diese Sache begangen hatte, darum ist er ja in große Gefahr gekommen und der Herr hat ihn herausgerettet. Aber jetzt hat ihm der Herr eben auch etwas zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn man verkehrte Dinge im Leben tut oder wie es Josaphat hier verkehrte Dinge begangen hat, dann weiß auch der Herr, was jetzt verkehrt gelaufen ist. Dann heißt es noch lange nicht, dass Josaphat alles in seinem Leben schlecht gemacht hatte. Gott, der Herr, hatte auch sein vorheriges Leben im Blickfeld und hat seine Bemühungen und sein Herz gesehen. Aber doch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, sagt Jehu. Und genauso ist es auch bei uns, bei dir und bei mir. Gott wird immer auch das Gute sehen, das wir für ihn schon getan haben. Und solange wir in dieser Welt sind, sind wir einfach der Gefahr ausgesetzt. Vielleicht manchmal ohne, dass wir es direkt merken, irgendwelche Fehltritte zu begehen. Natürlich dürfen wir unseren Herrn auch immer um Bewahrung bitten. Doch wenn es je zu einem Fehltritt kommt, so weiß der Herr, wie du sonst mit ihm gegangen bist. Und er weiß um deine Bemühungen. Und das, was wir für ihn getan haben, das wird er nicht verwerfen. Und es ist so wunderbar, dass wir einen Gott haben, der gnädig ist, der geduldig ist und der voller Barmherzigkeit ist und der Versagern auch eine zweite Chance einräumt. Denkt da nur mal an Petrus. Petrus hat ja kläglich versagt im Vorhof des Hohen Priesters und hat den Herrn Jesus verleugnet. Was hatte der auferstandene Herr zu ihm später gesagt, als er seinem Jünger Petrus wieder begegnet ist? Hat er zu ihm gesagt, weil du mich dermaßen verleugnet hast vor der Kreuzigung, will ich mit dir, Petrus, nichts mehr zu schaffen haben. Du, Petrus, du bist ein elendiger Versager, weg mit dir. Hat das der Jesus gesagt? Nein. Jesus nahm diesen Jünger, diesen Versager Petrus zu sich später und er hat ihm einige dringliche Fragen zu stellen. Und vor allem wurde Petrus mehrfach von dem Herrn gefragt, hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich lieb? Petrus, der war ganz verdutzt, musste auch antworten, natürlich habe ich dich lieb. Aber Jesus hat immer wieder gefragt, und er muss es wieder beantworten. Und Jesus wollte die Bestätigung. Und das ist auch genau die Frage, die unser Herr Jesus immer wieder an dich und auch an mich stellt. Hast du mich lieb? Und das ist eine wichtige Frage. Das ist eigentlich die alles entscheidende Frage. Hast du mich lieb? Denn wenn wir den Herrn wirklich lieb haben, dann wollen wir in seinen Wegen wandeln. Dann wollen wir das tun, was er sagt. Dann wollen wir ihm gefallen. Dann wollen wir seinem Auftrag nachkommen. Denn letztendlich ist es ja auch er, der unsere Verlorenheit gesehen hat. Wie die Verlorenheit des Josaphat, als die Syrer auf ihn zukamen. Aber der Herr Jesus hat mehr für uns getan. Der Herr Jesus hat uns in unserer Verlorenheit gesehen und hat für uns den Weg ans Kreuz auf sich genommen. Hinaus nach Golgatha, in aller Schmach, in aller Verlästerung, in aller Schwachheit. Und hat seine Nägel, seine Füße und seine Hände mit den Nägeln durchbohren lassen. Und hat für deine und meine Missetat am Kreuz bezahlt, sein kostbares Blut vergossen. Wie könnten wir jemals solch einen Retter nicht lieben? Wer den Retter nicht liebt, der denkt auch nicht daran, was der Retter für ihn getan hat. Und auch Josaphat, er wurde jetzt von dem Herrn nicht verworfen. Auch Josaphat erlebte diesen Rettergott, diesen gnädigen Gott, und auch er bekam eine zweite Chance. Und da kommen wir zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens Josaphat, ein Erweckungskönig. Zweitens Josaphats großer Fehltritt durch ein falsches Bündnis. Und drittens, Josaphat bekommt eine zweite Chance. Und wenn wir darüber nachdenken, dann können wir sagen, sicherlich gibt es nicht nur eine zweite Chance bei Gott. Vielleicht hast du schon deine fünfte Chance wahrgenommen bei Gott. Oder schon deine 50. Oder schon deine 150. Wahrscheinlich, vielleicht ist es eher so. Unsere 150. Chance, welche uns Gott nach unserem Versagen gegeben hat. Und Josaphat machte jetzt Gott wieder Ehre. Er war ja jetzt wieder weg von Ahab und er kam jetzt wieder nach Juda zurück und er kam jetzt dem eigentlichen Auftrag wieder nach, Erweckungskönig zu sein. Und Josa festigte weiter das Volk in Juda und das heißt, er führte das Volk zu dem Gott ihrer Väter zurück. Wunderbar. Er hat wieder weitergemacht in den Reformen, in der Unterweisung des Wortes Gottes, ja noch mehr. Er setzte dann anschließend auch Richter ein in allen festen Städten Judas. Doch ganz ähnlich wie bei seinem Vater Asa ließ es Gott dann später zu, als wieder eine Zeit lang alles gut gelaufen war, dass jetzt wieder ein Feindesheer auftauchte. Und zwar hatten sich die Moabiter, die Ammoniter und die Moiniter miteinander verbündet, jetzt Josaphat zu bekriegen. Eine große, große Menge. Mein Josaphat hat ja auch ein großes Heer, aber wenn sie hier mehrere Völker zusammenschließen, dann kann man manches Mal nicht mehr drüber Herr sein. Aber wie hat jetzt Josaphat reagiert? Er hätte jetzt quasi die gleiche Chance gehabt wie sein Vater, der Asa, der dann aus eigener Klugheit gehandelt hatte. Er hatte da auch wieder Verträge gebrochen hin und her, dass er verschont geblieben war. Aber Josaphat, der entwich dem Herrn nicht. Er wusste, in dieser Sache kann nur der Herr helfen. Wir lesen in Kapitel 20, Vers 3. Da fürchtete sich Josaphat und befleißigte sich, den Herrn zu suchen und ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Ja, vielleicht hätten wir gefragt, wenn doch jetzt hier das Wort so unterrichtet wurde in Juda, das kann doch Gott nur gefallen haben. Warum lässt jetzt Gott überhaupt hier so eine Feindesschar auf Juda zukommen? Natürlich, das kann ganz bestimmt dazu dienen, um einerseits den König zu prüfen, aber auch das Volk zu prüfen. An wen klammert sich das Volk wirklich? Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und das ist auch für uns wichtig. Beten und Fasten, das können starke Waffen sein. Wider den Feind. Denn im Beten und Fasten, da wendet man sich ganz Gott zu. Man ist einfach näher bei Gott, wenn man unter Umständen sogar noch fastet. Und Gott sieht es, wenn wir fasten. Wenn uns die Not so groß wird oder wenn wir ein Anliegen haben. Muss nicht nur sein, wenn man eine Not hat. Aber Fasten ist gelegentlich auch dran, auch für uns im Neuen Testament. Und das ganze Volk kam dem Aufruf nach. Wir lesen Vers 4 bis 7 in Kapitel 20. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Hause des Herrn vor dem neuen Vorhofe und sprach, also er kam dann ins Gebet und sprach, O Herr, Gott unser Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand vermag vor dir zu bestehen. Hast nicht du, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Wir sehen hier, wie Josaphat Schriftkenntnis hat und wie er sich auf die Schrift beruft und auf den Willen Gottes. Und ich denke, das ist auch für uns immer wieder so wichtig, dass wir auf das berufen, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns an Verheißungen gegeben hat und was Gottes Wille ist und sagen, du hast doch diesem Volk, ja, dem Samen Abrahams, deines Freundes, dieses Land gegeben auf ewige Zeiten. Und quasi auch, dass Gott dieses Volk herausgeführt hat aus Ägypten. All das bringt Josaphat hier ins Gebet. Und hier sehen wir einfach, wie Josaphat sich an all die Taten Gottes erinnert. Und wie er Gott an seine Taten erinnert. Und wie er sich auf die Macht Gottes und auf Gottes Verheißungen beruft. Und dann zum Schluss seines großen Gebetes hier in Vers 12. Und da stellt er an Gott eine Frage. Und er sagt, unser Gott, willst du sie nicht richten, also die Feinde? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der wider uns kommt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen auf dich. Das ist doch gerade bei uns oft ganz ähnlich. Wenn wir in schwierigen Situationen stecken, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Auch in solch einer Situation wie mit Lea. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen auf dich. Oft sind wir so machtlos, wir haben es nicht in der Hand. In uns ist keine Kraft. In vielen Situationen auch haben wir nicht den Überblick. Und oft ist vieles gegen uns wie eine Übermacht. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. O Herr, unsere Augen sehen auf dich. Und liebe Freunde, Geschwister, wenn wir uns so von Gott abhängig wissen, dann kann sich Gott ganz bestimmt verherrlichen. Denn bald darauf kommt Jehasiel, zwar wiederum ein Prophet oder ein Seher des Herrn, und er konnte im Auftrage Gottes dem Volk und auch Josaphat sagen: Ihr sollt euch nicht fürchten, noch vor diesem großen Haufen verzagen, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Und als sie sich dann auf den Weg machten und hinauszogen gegen den Feind und dann aber interessanterweise anfingen, den Herrn zu loben, mit einem großen Jauchzen den Herrn zu loben, da ließ der Herr einfach einen Hinterhalt auf die Feinde zukommen und sie wurden erschlagen, ohne dass wieder Juda einen Finger krumm gemacht hatte. Und sie konnten nur so staunen, was Gott hier tut. Und Josaphat und das ganze Volk konnten große Beute machen. Sie konnten gar nicht alles mit heimschleppen, was sie da alles aufsammeln konnten. Und sie lobten anschließend den Herrn, ihren Gott, an einem Ort, der bis heute Lobetal heißt. Sie haben gelobt vor der Schlacht. Gott hat gekämpft für sie. Er hat den Feind erschlagen. Sie haben Beute gemacht. Und nachher haben sie in den Tal gelobt und den Herrn gepriesen. Und das Tal heißt heute noch Lobetal. Und genau diese Sache löste wiederum eine große Furcht und Schrecken bei all den Ländern ringsherum wieder Juda aus. Wir lesen 29 und 30. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr wieder die Feinde Israels gestritten hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsherum. Wie wunderbar das ist, wenn Gott für ein Volk streitet oder wenn Gott womöglich für uns streitet. Und am Ende könnte man jetzt sagen, oh, das war eine schöne Sache. Auch den Josaphat loben, gut gemacht, Josaphat. Du hast dich so an Gott gehalten und Gott hat es so bestätigt, gut gemacht, Josaphat. Welch ein Segen ist es, in Gottes Wegen zu wandeln und seinen Sieg zu erleben. Oh, Josaphat, du hast eine große Prüfung bestanden. Und Gott wurde dabei mitverherrlicht. Und wir würden jetzt beinahe sagen, wie man das in einem guten Film sagen würde, Ende gut, alles gut. Wenn da jetzt nur nicht noch eine Sache beschrieben wäre, hier im Leben von Josaphat. Nämlich mit Ahasia, dem Sohn des Königs Ahabs. Und davon lesen wir in Kapitel 20 am Ende. Also scheinbar war der König Josaphat sehr empfänglich für das Nordreich. Er war sehr empfänglich für die Familie Ahabs. Ich meine, sein Sohn war ja noch mit der Tochter von Ahab verheiratet. Und jetzt der Bruder von seiner Schwiegertochter, der war jetzt König im Nordreich. Und jetzt hat er sich wieder dem zugewendet. Nichts gelernt von Ahab, jetzt hängt man sich an Ahas. Und er machte tatsächlich wiederum ein Bündnis. Jetzt allerdings mit Ahas, dem Sohn von Ahab. Und diesmal ging es nicht darum, in den Krieg zu ziehen, sondern um mit Ahasia zusammen Schiffe zu bauen. Mit ihm gemeinsame Sache zu machen, Schiffe zu bauen, ja, gemeinsam eine Werft zu betreiben, würde man heute sagen, um Schiffe nach Tarsis zu senden. Der Gläubige und der Gottlose zusammen, im Schiffsbau, in einer Werft. Das kann nicht gut gehen, genauso wie das vorher nicht gut gegangen ist mit Ahab. Und ein gewisser Eliezer trat auf und weissagte gegen Josaphat und sprach in Vers 37, weil du dich mit Ahasia verbunden hast, so hat der Herr deine Werke zerrissen. Und die Schiffe scheiterten wirklich und konnten nicht nach Tarsis fahren, heißt es hier. Also auf gut Deutsch, du Kind Gottes, lass die Finger davon, gemeinsame Sache mit Ungläubigen zu machen. Gott stellt sich nicht dazu. Und ich denke, da wundern wir uns, dass Josaphat vom vorherigen Bündnis nichts gelernt hat. Jetzt muss er aber wiederum auf bittere Weise erfahren, dass seine Werke scheiterten. Aber möge es auch bei uns nicht so sein, dass wir irgendwie enge Gemeinschaft mit Ungläubigen pflegen oder zu enge Gemeinschaft, haben sich auch schon gläubig und ungläubig miteinander verheiratet oder, wie ich es anfangs erwähnt habe, Geschäftspartner, in Geschäften sich eins gemacht und so weiter. Gott wird sich nicht dazu stellen. Möge es nicht so sein, dass unser Herr eines Tages zum einen oder anderen von uns sagen muss, wenn wir dann eines Tages vor seinem Richterstuhl stehen werden: Du warst zwar sehr eifrig, du warst sehr fleißig, du liefst und arbeitetest, aber weil du dich mit der Welt verbunden hast, weil du ständig deinen wahren Charakter durch unwürdige Verbindungen aufs Spiel gesetzt hast, habe ich dein Werk zerrissen. Es gilt nichts vor mir. Das wäre schade, wenn es vielleicht in verschiedenen Situationen unseres Lebens so enden würde. Und damit möchte ich diese Predigt schließen. Unser Thema hatte geheißen: König Josaphat, große Erweckung mit Hang zu Fehltritten. Und wir wollen am Ende dieser Predigt beides festhalten: Josaphats Mut und seine Hingabe an Gott und seine Erneuerung und Festigung, welche er in das ganze Land Juda gebracht hatte. Das war wirklich eine Freude und es war ein Segen für das ganze Volk. Lasst uns jedoch aber auch von seinen negativen Handlungen lernen. Lasst uns auch durch seine Wege der Verführung anhand verkehrter Bündnisse tatsächlich gewarnt sein, um auf solches nicht hereinzufallen. Möge uns alle der Herr vor Fehltritten bewahren und möge er uns für ihn und seine Sache immer wieder neu fest und stark machen. Ich wünsche es uns allen. Amen. Beten wir. Wir preisen dich, allmächtiger Gott und Vater, dass du uns solche wunderbaren Einblicke gibst in deinem Wort, auch für einzelne Personen, sei es Asa oder Josaphat oder alle anderen Könige. Wir möchten dir danken, dass nicht nur das Gute erwähnt wird, sondern auch das Negative. Denn wir können auch vom Negativen lernen und gewarnt sein. Hilf uns, o Herr, dass wir nicht auf die verführerischen, ja, Fallstricke des Teufels hereinfallen, sondern dass wir, Herr, festbleiben in deinen Wegen. Und dass wir nicht menschengefällig werden, sondern, Herr, allezeit dir gefallen können. Wir möchten dir so sehr danken. Aber auch, dass du uns den Auftrag gegeben hast, zu den Menschen hinzugehen. Du, Herr Jesus, bist auch hingegangen und hast Sünder herausgerettet. Und diesen Auftrag hast du uns auch gegeben. Aber bewahre uns, Herr, vor verkehrten Bündnissen, vor zu enger Gemeinschaft und vor Gleichlauf mit Ungläubigen. Wir möchten dir dafür danken. Wir möchten dir danken, dass du, Herr, uns auch vorausgehen möchtest in der kommenden Woche. Und, Herr, dass du deinen Segen auf uns legen möchtest. Dass du, Herr, auch die Gemeinschaft und den weiteren Tag heute in deine Hand nimmst.
dass wir dir zur Ehre, Herr, noch auch gute Gemeinschaft pflegen können, Freude miteinander haben dürfen. Und danke, Herr, dass du uns auch die Gemeinde gegeben hast und Geschwister, mit denen wir diesen Weg gehen dürfen. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.